Hallo liebe Freunde und willkommen zur Ausgabe 81 des The Pod Magazins, dem sympathischen kleinen Podcast, der alle zwei Wochen ungefähr interessiert auf die Spielebranche schaut und guckt, was da so vor sich geht. Und diesmal geht vor allem bei Ubisoft etwas vor sich, und zwar hoffentlich eine Art Selbstreinigungsprozess nach einer Welle von Missbrauchsvorwürfen. Infolgedessen verließen kürzlich gleich drei hochrangige Mitarbeiter das Unternehmen. Und das erkläre ich im Nachfolgenden genauer. Dann verließen auch noch über 2500 iOS-Spiele in China den App Store. Aber das nicht wirklich unverhofft. Dann kaufte sich Sony bei Epic Games ein. Der EU-Antiterror-Koordinator, der nahm Spiele-Communities ins Visier. Und Microsoft lässt ein kommendes PC-Spiel auf lächerlich viele DVDs pressen. Aber all das erkläre ich euch jetzt. Missbrauchsskandal bei Ubisoft mischt den Konzern auf. Bereits im letzten Magazin berichtete ich ja von einer aktuellen Welle an Missbrauchsvorwürfen in der Games-Branche. Insbesondere auf Social Media schilderten über 100 Betroffene Fälle von Missbrauch, von Fehlverhalten, von körperlicher und emotionaler Gewalt und den Strukturen, die dieses Verhalten ermöglichten, teilweise sogar förderten. Die Vorwürfe betrafen alle Arten von Branchenteilnehmern, Entwickler in allen Positionen, Influencer, Spielejournalisten und Angestellte von Agenturen und anderen Dienstleistern im Umfeld der Branche. Und wie sich nun abzeichnet, kam es insbesondere beim Ubisoft-Konzern im großen Maße zu solchen Vorfällen, die der Personalabteilung auch noch bekannt gewesen seien, ohne dass die Verantwortlichen irgendwelche Konsequenzen erfahren hätten. Die Aufarbeitung dieser Vorfälle, die wirbelt Ubisoft nun gehörig durcheinander. Mehr noch als im letzten Magazin berichtet. Da hatte sich Ubisoft bereits von einigen leitenden Angestellten getrennt und auch schon Besserung gelobigt, aber das war wohl nur die Spitze des Eisbergs. Am 10. Juli veröffentlichte das französische Magazin Libération, ich bin mir sicher, ich spreche das falsch aus, wird wie Liberation geschrieben, jedenfalls veröffentlichte dieses Magazin eine Reportage zu den Zuständen und aktuellsten Geschehnissen bei Ubisoft, und die Rechercheergebnisse, die sind bestürzend. Konkret nennen die Quellen des Magazins da den Chief Creative Officer, den CCO Serge Hascoët, eine der einflussreichsten Personen im Ubisoft-Konzern. Hascoët ist derjenige, der Spieleprojekten das grüne Licht gibt oder der sie einstellen kann. Er hat kreativ das letzte Wort im Konzern und er habe, Zitat, das toxischste Verhalten im ganzen Unternehmen. Er ist clever, denn er wandelt auf einem schmalen Grat. Jeder weiß das. Er ist bekannt dafür. Er wird sogar für seine Toxizität geschätzt. Zitat Ende. Ihm wird kein konkreter, harter Fall von Missbrauch vorgeworfen, aber das Schaffen einer toxischen Arbeitsatmosphäre, geprägt von Homophobie, von Frauenfeindlichkeit und der Dominanz über Niedriggestellte. Seine Führung habe viele Missbrauchsfälle erst möglich gemacht und solches Fehlverhalten gefördert. So ist etwa das Anstarren und Anknurren von Frauen zu seinem Markenzeichen geworden, gerne imitiert von seinen Untergebenen. Ebenso soll es eine Clique, eine Art Jungsclub um den Editorial-Chef Tommy Francois gegeben haben, in dem toxisches Verhalten gepflegt wurde und was ebenfalls der Personalabteilung von Ubisoft bekannt gewesen sein soll. Francois, den kennt ihr vielleicht noch aus seinem Blogpost damals, in dem er beschrieben hat, warum Ubisoft-Spiele unpolitisch sind. Der wurde allerdings am Ende Juni bereits freigestellt in der ersten Welle dieser Vorwürfe. Und seit diesen ersten Reaktionen Ubisofts auf die Vorwürfe, etwa auch dem offenen Brief an Mitarbeiter, den der Konzern auch für die Öffentlichkeit postete und in dem Maßnahmen angekündigt wurden, herrscht hinter den Kulissen wohl Chaos, so beschreibt es das Magazin. So wurden über das interne Tool für anonyme Beschwerden, das jetzt schnell eingerichtet wurde, über 100 Fälle von Fehlverhalten gemeldet, vom Psychoterror bis hin zur Vergewaltigung. Die Hälfte davon wurde bereits vorher an die Personalabteilung gemeldet, die aber nicht handelte. Und viele richten sich konkret an Serge Hascoët und sein Kreativteam. Ein Epizentrum hierbei scheint das Montreal-Studio zu sein, in dem tausende Ubisoft-Mitarbeiter angestellt sind. Trauriger Fakt, das interne Tool hierfür ist nicht neu, nur diente es bislang nur zur Meldung von Korruption. Dass auch Missbrauchsfälle hier gemeldet werden können, das verhinderte die Personalabteilung bislang erfolgreich. Die soll sich dann im Nachgang der ersten Welle an Maßnahmen auch noch als Opfer inszeniert haben. Generell hätten viele Manager Sachen wie Mitarbeitergespräche, die jetzt eben angekündigt wurden, nach dem Motto, wir hören euch zu, wir sind für euch da, nur sehr zähneknirschend diese Gespräche durchgezogen haben. Die hätten sich als Opfer einer Hexenjagd betrachtet und seitdem auch weibliche Mitarbeiter eher als Feinde, als Risiken betrachtet. Die Personalabteilung unter der Führung von Cécile Cornet, die scheint maßgeblich an der toxischen Kultur Ubisofts mitschuldig zu sein. Sie deckte die Täter in der Riege der leitenden Angestellten. Gegenüber Mitarbeitern äußerte sie sich im Januar, Zitat, Ubisoft ist ein Unternehmen, das Schlüsselmitarbeitern eine zweite Chance gibt oder eine dritte und wenn nötig mehr, wenn sie sich bewiesen haben. Zitat Ende. Und Cornet zufolge ist das auch dem Ubisoft-Chef, also dem CEO Yves Gilmour, bekannt gewesen. Im Liberation-Artikel wird folgende Aussage aus einem internen Meeting aus 2019 wiedergegeben. Zitat, Yves ist mit toxischem Management einverstanden, solange die Resultate dieser Manager ihren Grad an Toxizität übersteigen. Zitat Ende. Der Magazinartikel schließt dann mit der Einschätzung, dass die bisherigen Abgänge nur der Anfang waren. Die externe Prüfung einiger Vorfälle, die Ubisoft bereits Ende Juni angekündigt habe, die betreffe mittlerweile mindestens 20 Personen und bei denen ist anzunehmen, dass die im Nachgang höchstwahrscheinlich gefeuert würden. Und der Skandal sei wie ein Stromschlag durch das Unternehmen gefahren. Ubisoft-CEO Yves Gilmour fordere hier vollste Aufklärung, sagt man. Und zwei Tage nach dem Artikel passierte dann das, was einige Quellen des Magazinartikels noch für unmöglich gehalten haben. Ubisoft trennte sich von Serge Hascoët. So unantastbar wie befürchtet war er also nicht. Ihm folgten auch noch zwei weitere hochrangige Ubisoft-Mitarbeiter. Zum einen Yannis Malat, der Leiter der kanadischen Studios, und Cécile Cornet, die globale Personalchefin von Ubisoft, die das Fehlverhalten des Managements so lange gedeckt hat. Ihre Abteilung soll außerdem neu strukturiert werden. Ubis CEO Yves Gilmour, der verspricht nun eine rigorose Aufklärung aller Vorwürfe und eine komplette Umstrukturierung des Editorial Teams, eben dieses Team, das im Konzern kreativ und inhaltlich das letzte Wort hat und das vor einer Weile bereits umstrukturiert wurde. Darüber habe ich im Magazin berichtet vor einigen Monaten. Ich frage mich, ob das damals schon aufgrund von Missbrauchsvorwürfen geschah. Und so oder so, und hier sind wir bei meiner Meinung angekommen, ich spekuliere jetzt, so oder so habe ich den Eindruck, dass dieses Team, eine Abteilung also, die das Game Design und die Narration jedes Ubisoft-Spiels prüft, beeinflusst und über Erscheinen und Nichterscheinen von Spieleprojekten oder Features entscheidet, dass eine solche Abteilung fast schon automatisch für Probleme sorgt, denn sie hat eine Machtposition. Und eine solche Machtposition innerhalb eines derart großen Unternehmens, Ubisoft hat 18.000 Mitarbeiter, die fördert einfach Klickenbildung, die fördert Machotum und das gegenseitige Decken solcher Zustände. Vielleicht ist es besser, wenn sich Ubisoft von der Idee dieser Abteilung komplett verabschiedet. Vielleicht rede ich aber auch ausgemachten Blödsinn. Jedenfalls hoffe ich, dass der große Hausputz beim Ubisoft-Konzern gründlich ausfällt, dass er ehrlich gemeint ist und langfristig ein besseres Arbeitsklima, mehr Chancengleichheit und echte Veränderungen für die vielen tausend Leute mitbringt, die bei Ubisoft arbeiten. Ich wünsche Ihnen das sehr, genau wie allen anderen, die in der Branche arbeiten. Sony kauft sich bei Epic Games ein. Am 10. Juli erklärte der Sony-Konzern per Pressemitteilung, einen Minderheitenanteil am Softwareentwickler Epic Games erworben zu haben. Konkret beteiligte sich der Unterhaltungs- und Elektronikkonzern mit 250 Millionen US-Dollar an Epic Games, dem Hersteller der Unreal Engine, dem Entwickler des Dauerbrenners Fortnite Battle Royale und dem Betreiber des Epic Game Store, einer Vertriebsplattform für PC-Spiele. Nun ist Epic Games weitaus mehr wert als 250 Millionen Dollar. Den Evaluierungen der letzten Finanzierungsrunde zufolge liegt Epic Games eher bei einem Marktwert von fast 18 Milliarden Dollar. Sony kaufte sich also etwa 1,4% von Epic Games und hat damit auch keine besonderen Mitspracherechte, was das Wirtschaften der Firma angeht. Wäre Sony da mal eher dran gewesen? Vor 8 Jahren zahlte der chinesische Tech-Gigant Tencent 330 Millionen US-Dollar für 40% von Epic Games. Die sind heute über 7 Milliarden wert. Tencent hat also seine Investitionen, zumindest in der Theorie, mehr als verzwanzigfacht. Naja, hätte, Würstchenkette. Kenichiro Yoshida, Vorsitzender und Präsident der Sony Corporation, äußert sich in der Pressemitteilung mit viel Lob für die Technologie von Epic Games und er nennt sehr vage Absichten. Zitat, Durch unser Investment werden wir Möglichkeiten für weitergehende Kollaborationen mit Epic ergründen, um unsere Kunden zu erfreuen und ihnen und der Industrie als Ganzes einen Mehrwert zu bringen. Nicht nur in Spielen, sondern auch in der sich rasant entwickelnden digitalen Entertainment-Landschaft. Zitat Ende. Und mit dem letzten Punkt und dem Verweis in der Pressemitteilung, nicht nur Epics Technologie, sondern auch dessen Social Entertainment Plattform nutzen zu wollen, klingt das alles sehr, als würde Sony sehr gern intensiver seine Entertainment-Produkte, also Filme, Musik, Serien oder gar Spiele, in Fortnite lancieren wollen. Der Battle Royale Shooter ist nämlich längst nicht mehr nur ein Spiel, sondern auch eine prächtige Cross-Media-Marketing-Plattform. Mit speziellen Events, etwa zum Release von Marvel-Kinofilmen oder virtuellen Konzerten bekannter Stars. Und ich wette, Sony hat da so einige Ideen, was man alles als Fortnite-Event platzieren könnte. Der zweite, offensichtlichere Grund der nun noch engeren Kooperation, die Unreal Engine 5, die im Herbst nächsten Jahres veröffentlicht werden soll. Die bietet neue Features für einen extrem hohen Detailgrad von Polygonobjekten sowie eine realistische, dynamische Beleuchtung, ohne dass die Entwickler allzu viel Arbeit in diese Funktionen investieren müssen. Ich verkürze das hier in der Kürze der Zeit alles sehr stark, aber im Endeffekt ist es halt wie so oft bei Engines eine Anzahl neuer Werkzeuge und Möglichkeiten, welche die Version 5 der Unreal Engine mit sich bringen soll. Und eine erste Technikdemo der Engine wurde dann auch ausgerechnet auf einer PlayStation 5 laufend als Video präsentiert. Und viele der neuen Features der Engine profitieren enorm von der maßgeschneiderten, extrem schnellen SSD-Festplatte der PS5, welche das nahtlose Nachladen von hochkomplexen Grafiken erlaubt, ohne dass dafür der Spielfluss unterbrochen werden muss. Die Architektur der PS5 und die Features der Unreal Engine 5, die gehen Hand in Hand. Beide brauchen einander nicht. Also auf der PS5 werden noch andere Engines laufen und die Unreal Engine 5, die wird auch hervorragend auf dem PC oder der Xbox Series X laufen. Beide, also die PS5 und die Unreal Engine 5, die ergänzen sich aber offensichtlich hervorragend. Ich kann mir vorstellen, Obacht Meinung, dass Sony sich mit der Investition in Epic auch dahingehend absichert, dass Entwickler dann ab nächstem Jahr, wenn die neue Unreal Engine 5 dann für jedermann verfügbar ist, ihre Projekte damit möglichst reibungslos auf der PS5 zum Laufen bringen. Sony bewirbt die PS5 gegenüber Entwicklern ja besonders damit, dass die Architektur der Konsole sie vor keine großen Hürden stellt und darauf ausgelegt ist, schnell eigene Software auf der Hardware zum Laufen zu bringen. Wenn dann die aktuelle Unreal Engine, eine der meistgenutzten Grafik-Engines der Welt, optimal für diese Hardware angepasst ist, umso besser. Es bleibt natürlich die Frage, wie viel extra Aufmerksamkeit und Mühe bei Epic Games jetzt dem Teilhaber Sony gewidmet werden wird, denn 250 Millionen Dollar, die sind angesichts des aktuellen Erfolgs und des Marktwerts von Epic halt irgendwie doch nur Peanuts. Über 2500 Spiele in China aus dem iOS App Store getilgt. Nachdem wir im letzten Magazin bereits ein paar beeindruckende Zahlen zu den Rekordumsätzen mit einem Mobile Game, konkret in China hatten, da ging es um PUBG, gibt es heute wieder ein paar interessante Zahlen aus der Welt der Mobile Games und wieder aus China und das schon wieder auf Basis einer Erhebung des Marktforschers Sensor Tower. Ja, das Unternehmen hat's raus, immer wieder mit lustigen Headlines in die Nachrichten zu kommen. Aber hey, ich finde es ganz interessant, denn Sensor Tower stellte am 14. Juli fest, dass in der ersten Juliwoche 2020 über 2500 Spiele aus dem chinesischen App Store geflogen sind, dem Digital Store von Apple Smartphones und anderen Smart Devices des Herstellers. Der Grund dafür, Apple macht in China langsam ernst und entfernt alle Bezahlspiele und Spiele mit Mikrotransaktionen, die keine Lizenz für den Markt des Landes und die damit verbundene ISBN erhalten haben. Das war bislang nicht nötig, aber ab dem Stichtag, dem 31. Juli 2020, ist das in China Pflicht. Wer dort ein Spiel auf irgendeiner Plattform veröffentlichen will, das gilt auch für Android oder auch für den PC, der braucht so eine Art Registrierungsnummer und muss eine Lizenz beantragen. Bis diese Lizenz vorliegt, werden die entsprechenden Titel im App Store nun ausgeblendet. Den in der ersten Juliwoche entfernten 2500 Titeln dürften also noch viele weitere im App Store folgen, die demnächst verschwinden werden. Und das Marktforschungsunternehmen gibt an, dass die ohnehin nur Apps messen können, die jemals in irgendeiner Form in den App Store-Listen aufgetaucht sind. Da gibt es also noch eine hohe Dunkelziffer von Spielen, die keiner spielt. Und etwa 2000 von den 2500 gemessenen, die schafften es nicht mal über 10.000 Downloads. Es sind aber auch durchaus bekanntere Titel dabei, vor allem etwa das Farmspiel Heyday vom Clash of Clans Entwickler Supercell, was ein bisschen peinlich ist, da das Studio längst dem China-Tech-Konzern Tencent gehört. Von denen hätte man eigentlich gedacht, dass die sich drum gekümmert hätten. Insgesamt ist der Schaden durch diese Säuberungsaktion aber eher emotional als wirtschaftlich. Zwar brachten es die jüngst gelöschten oder verschwundenen Spiele seit Release auf 34,7 Millionen US-Dollar Umsatz, aber diesen Umsatz haben sie halt schon gemacht und der allergrößte Teil der aktuell erfolgreichen iOS-Spiele in China, der hat bereits seine Lizenz. Konkret sind 97 der aktuellen Top 100 Spiele in China bereits mit einer ISBN versorgt. Das Gesetz und sein Inkrafttreten sind schließlich schon lange bekannt und die Entwickler konnten sich darauf einstellen. Der Erwerb einer entsprechenden Lizenz, der soll wohl nicht sehr teuer sein, ist aber mit gewissen Ansprüchen an das Spiel sowie einigermaßen ordentlicher Bürokratie verbunden. Gegenüber VentureBeat erklärte Sensor Tower, dass man hierfür halt wissen müsse, wie man chinesische Formulare ausfüllt und wie das mit den ganzen Behörden funktioniert. Schade ist es dann halt für die Fans von älteren und von kleineren Titeln, die vielleicht keine so eine Lizenz erhalten. Und besonders dramatisch dürfte es sein für all jene, die den Anspruch haben, Spiele zu archivieren und zu sammeln. Denen dürfte angesichts dieser Löschaktion das Herz bluten. EU-Antiterror-Koordinator fordert mehr Überwachung von Games-Netzwerken. Heute lernen wir mal Gilles de Kerchauvet kennen. Der 63-jährige Belgier ist so eine Art Berufspolitiker mit dem Fachgebiet Justiz. Seit 2007 ist er der Antiterror-Koordinator der Europäischen Union. Der Mann plädiert regelmäßig gegen Verschlüsselungstechnologien und für Regierungshintertürchen in Soft- und Hardware. Und er hat kürzlich eine 20-seitige Analyse verfasst, die sich mit Gaming-Netzwerken wie Steam, Xbox Live, PSN oder auch Twitch befasst und wo er die Befürchtung schürt, diese Netzwerke könnten von Terroristen oder Kriminellen missbraucht werden, da sie nahezu überhaupt nicht überwacht würden. Er fordert hier strikte Regulierungen und argumentiert dabei allerdings ein bisschen schwach. Zu diesem Urteil kommen zumindest Zeit.de und Heise.de. Beiden Redaktionen lag das als vertraulich eingestufte 20-seitige Papier vor. Und dieses Papier beginnt mit dem Satz, Zitat, obwohl Online-Spiele an sich keine Bedrohungen darstellen, können sie terroristische und andere kriminelle Aktivitäten ermöglichen. Zitat Ende. Und dann geht er weiter darauf ein, dass Netzwerke wie etwa die Steam-Community weitestgehend unüberwacht seien, anders als etwa Facebook. Und dass sich dort bereits verschiedene Gruppierungen tümmeln würden, die, Zitat, rechtsextreme, antisemitische, homophobe und andere hasserfüllte Inhalte verherrlichen. Zitat Ende. Dazu käme, dass viele dieser Plattformen ihren Usern Anonymität bieten würden. Insgesamt sieht er in den Games-Netzwerken also einen idealen Rekrutierungskanal, sowohl für den islamistischen Terrorismus als auch für Rechtsextremisten. Dort würden leicht beeinflussbare Spieler Echokammern finden, die einen, Zitat, Radikalisierungsturbo darstellten. Der Zeitautor Kai Biermann gesteht der Analyse zu, dass sich in der Tat diverse extremistische Gruppen etwa bei Steam tummeln und sich dort durchaus Extremisten miteinander austauschen. Aber er betont, dass es in dem Moment mit der Anonymität vorbei sei, wenn man auf diesen Plattformen Spiele kaufen wolle. Und er stirnrunzelt auch angesichts eines weiteren Punkts, den Kerchauvet aufmacht, nämlich den, dass Gamer besonders für Extremismus empfänglich seien. Zitat. Viele populäre Videospiele beinhalten Gewalt und Krieg, was Spieler anspricht, die von gewalttätigen extremistischen Botschaften angezogen werden könnten. Zitat Ende. Und dann sind unter den Spielern auch noch viele junge Männer, darunter viele, die, Zitat, sozial isoliert oder entrechtet sein können und sich aus diesen Gründen zur Gewalt hingezogen fühlen könnten. Zitat Ende. Und tja, das ist eine Argumentation, die wir ja hoffen, nach Jahrzehnten der Gewalt in Spielen-Debatte hier in Deutschland langsam mal hinter uns zu haben. Die Wissenschaft widerspricht hier schon länger und vehement. Ein anderes Thema in Kerchauvets Papier ist dann die Geldwäsche. Er bezeichnet die Marktplätze beliebter Online-Spiele wie Counter-Strike oder Fortnite als ideale Ziele für Geldwäsche. Die Marktplätze seien unzureichend reguliert und könnten bösen Kriminellen sowie Terroristen viel Potenzial für Missbrauch bieten. Er fordert, dass sich die EU mit Online-Spielediensten ähnlich befasst wie mit den Social-Media-Plattformen, sie zur Rechenschaft zieht und Kooperationen vorantreibt. Er fordert von den Unternehmen eine umfassendere, proaktive Strategie gegen Missbrauch ihrer Systeme, bessere Analyseinstrumente, präzisere Richtlinien und andere Maßnahmen, sprich mehr Überwachung. Und in dem Punkt ist dann Kai Biermann von der Zeit auch eher skeptisch, würden doch große Transaktionsbeträge sicher von den Marktteilnehmern bemerkt. die ja auch ein Interesse daran haben, dass ihre Systeme nicht missbraucht werden. Nun liegt uns am Ende diese Analyse des EU-Antiterror-Koordinators nicht vor. Wir können da nicht reinschauen, wir können uns da selber nicht durchlesen und wir haben nur diese zwei Medienberichte drüber. Sie ist aber auch nicht völlig daneben, diese Analyse. Sie führt durchaus valide Punkte an, zumindest scheint sie das zu tun. Sie scheint aber auch wenige feste Belege und empirische Signifikanz und Substanz zu enthalten. Sie versucht mit bedrohlichen Szenarien den Einsatz von mehr Kontrolle, von mehr Überwachung als sinnvoll erscheinen zu lassen. So zumindest ist der Eindruck, den die beiden Artikel bei mir vermitteln. Ich mag da also gar nicht beurteilen, wie dieses Dokument am Ende einzuordnen ist. Als relativ bedeutungslos vielleicht, ja? Alter Mann brüllt Wolke an? Oder ist es ein Vorbote kommender EU-Richtlinien? Wird hier bereits die Argumentation und Denkweise künftiger politischer Prozesse angedeutet? Es ist aber allemal irgendwie, naja, witzig vielleicht oder bemerkenswert, TM, dass insbesondere ältere Politiker den Games immer wieder schön bedrohliche Szenarien abgewinnen können. Microsoft Flight Simulator erhält Retail-Fassung mit 10 DVDs. Zuletzt eine kleine, kuriose Meldung, die schön unterstreicht, dass wir uns langsam dem Ende der physischen Spiele-Distribution nähern. Denn im Forum des deutschen Publishers und Entwicklers Aerosoft, der direkt im Flughafen Paderborn-Lippstadt untergebracht ist, da verkündete ein Admin jüngst stolz, dass Aerosoft der europäische Retail-Publishing-Partner für den am 18. August erscheinenden Microsoft Flight Simulator sein würde. Das Spiel selbst kommt vom französischen Entwickler Asobo Studio, der interessanterweise kein Fachentwickler ist, der nur solche Spiele macht. Zuletzt haben sie etwa mit A Plague Tale Innocence ein echt ordentliches Stealth-Action-Adventure veröffentlicht. Nun also ein Flugsimulator mit toller Optik und Microsoft als Publisher. Und sicherlich ein Spiel, von dem sich Microsoft dicke Zusatzverkäufe erhofft. Flugsimulatoren stellten nämlich schon lange vor dem Game-as-a-Service-Trend einen lebendigen Marktplatz für massenhaft Zusatzinhalte dar. Jedenfalls am 18. August kommt die Software für PC und Xbox One raus und nur für Europa gibt es eine Retail-Fassung der PC-Version. Und die macht Aerosoft und die kommt auf 10, ja 10 Dual-Layer-DVDs daher. Das macht in Summe etwa 85 GB an Daten, die da mit dem optischen Medium von gestern an den Mann gebracht werden. Und das finde ich kurios und irgendwo auch ja verständlich, denn der neue Flugsimulator ist ja einer dieser Nischentitel, der auf der ganzen Welt seine Fans hat, die aber teils eben auf eine physische Version angewiesen sind. Man denke da an die DSL-Abdeckung in der deutschen Provinz. Gleichzeitig hat sich das Blu-ray-Format am PC nie so wirklich durchgesetzt, während das auf der Konsole längst Standard ist und die üblicherweise 50 GB an Daten pro Scheibe fassen, also bei den Blu-rays auf der Konsole. Theoretisch sind sogar 4-Schicht-Blu-rays mit bis zu 128 GB Speicherplatz drin, aber da scheinen die wenigen sehr großen physischen Konsolenspiele wie The Last of Us 2 lieber auf 2 Dual-Layer-DVDs zu setzen. Also gut, dass bei den Konsolen Blu-ray inzwischen Standard ist, denn Spiele sind groß geworden. Obwohl auch hier langsam die physischen Medien abgeschafft werden, wenn Ende 2020 Sonys neue PlayStation 5 erscheint, dann wird es direkt zum Start auch eine höchstwahrscheinlich billigere Version ohne Laufwerk geben. Die kann dann nur via Download mit Spielen versorgt werden. Und man denke daran, wie viele PCs heutzutage überhaupt kein optisches Laufwerk mehr haben. Am PC ist die digitale Distribution längst der Standard geworden. Aber wie gesagt, insbesondere bei Spielen mit so vielen Fans auf der ganzen Welt und wahrscheinlich auch sehr vielen älteren Fans, da ist eine physische Version halt nötig. Aber 10 DVDs, da werden bei mir Erinnerungen an Amiga-Spiele auf den unzähligen Disketten wach. Ich erinnere mich da an Monkey Island. Ich glaube, 7 Disketten waren das, die man mitten im Gameplay immer wieder wechseln musste. Und ich finde das wunderbar schrullig und fast irgendwie lieb. Allein die Vorstellung, wie da jemand hockt und das Spiel installiert. Und herrje, ich gönne das all den Flight Simulator-Spielern, die sich sonst nicht so einfach dieses Spiel installieren könnten, weil sie vielleicht ein langsames Internet haben. Ich gönne denen, dass sie dieses Spiel physisch kaufen können. Und ich hoffe, sie zelebrieren das irgendwie, wenn sie langsam und umständlich 10-mal eine DVD einlegen und den Installer weiterdrücken und das Laufwerk hochdreht und langsam Daten auf die Platte schaufelt. Hey, aber immerhin, sie kommen an ihr Spiel und hey, die Systemanforderungen von Microsoft Flight Simulator, die sind ohnehin relativ happig. Die fordern, egal wie man das Spiel organisiert, ob digital oder physisch, mindestens 150 GB an freien Festplattenspeicher. Das ist also ein echter Klotz, ob man ihn runterlädt oder sich von der DVD zuppelt, das ist ein Riesenspiel. Oh Mann. Also ich bedauere Gamer in den Gegenden ohne schlechtes Internet. Ich fühle mich hier krass an Anfang der 2000er erinnert. Da wohnte ich in Dresden und damals war die Landeshauptstadt noch nahezu vollständig eine Breitbandwüste. ISDN war in vielen Stadtteilen das höchste der Gefühle. Dunkle Zeiten waren das. Boah. Und deswegen ja, hoffe ich auf mehr Breitbandausbau auch in der Provinz. Oder zumindest, dass ja, physische Versionen von Spielen nicht völlig aussterben. Sie haben schon ihren Grund. So, und nun Release-Termine für den PC und für die Konsole. Die verlese ich jetzt mit einem Blick auf die kommenden 14 Tage, ganz ohne Gewehr. Und danach ist das Magazin vorbei. Los geht es mal wieder mit einem Nachzügler, der mir im letzten Magazin durch die Lappen gegangen ist. Am 16. Juli nämlich erschien der Zeitlupenshooter Superhot Mind Control Delete für PC, PS4 und Xbox One. Das ist das dritte Spiel der Superhot-Reihe. Der zweite war dieser VR-Ableger. Und wieder ist das ein grafisch sehr minimalistisch und abstrakt gehaltener Ego-Shooter, bei dem alles in Super-Zeitlupe abläuft. Also auch die Kugeln gegnerischer Waffen im Schneckentempo auf uns zukriechen. Aber sobald man das Fadenkreuz bewegt und erst recht, wenn man seine Spielfigur bewegt, dann läuft die Zeit schneller ab. Die simple Idee sorgt für ein äußerst erfrischendes Spielgefühl, bei dem Schießereien immer noch Reaktionen und Reflexe erfordern, aber gleichzeitig einen gewissen Puzzle-Charakter bekommen. In welcher Reihenfolge greife ich wen wie an? Im dritten Teil jetzt, in Mind Control Delete, gibt es, anders als im ersten Teil, keine Story, sondern eher eine Art Roguelite-Struktur mit immer schwierigeren Levels. Dazu gibt es zahlreiche neue Kampffähigkeiten, Character-Builds, mehr Umfang als im ersten Teil. Und wer sich den übrigens vor dem 16.07. für Geld gekauft hat, also Superhot 1, der kann Superhot Mind Control Delete unter Umständen sogar gratis bekommen. Die Entwickler verschenken nämlich 2 Millionen Versionen an Käufer der Vorgänger. Details gibt's auf der Website zum Spiel, auch verlinkt in der Steam-Beschreibung. Und boah, ich sehe gerade, das kommen jede Menge Spiele in den kommenden Wochen raus. Ich muss also versuchen, mich kurz zu halten. Drückt mir die Daumen, dass es klappt, sonst sitzen wir hier ziemlich lange. Am 21. Juli haben wir dann Rock of Ages 3 Make and Break, den dritten Teil des eigentümlichen Tower Defense Hybriden, bei dem man abwechselnd Hindernisse in einem bizarren Level aufstellt und danach eine Felskugel steuert, um den Hindernissen eines Gegners auszuweichen und dann am Ende mit möglichst viel Drehmoment oder Wucht seine Burg am Ende der Piste zu zerstören. Neu im dritten Teil sind diverse Spielmodi und ein Level-Editor. Das Spiel kommt für PS4, PC, Xbox One und die Switch. Für dieselben Plattformen kommt am Tag später, also dem 22. Juli, Creaks, C-R-E-A-K-S. Ein 2D-Puzzle-Adventure mit einem total hübschen, handgezeichneten Stil. Das kommt vom tschechischen Indie-Team Amanita Design. Das kennt ihr vielleicht von Machinarium, der Samurost-Reihe oder Botanicula. Kaum ein anderes Studio hat einen derartigen Wiedererkennungswert beim Grafikdesign seiner Spiele. Und die sind doch immer so charmant und niedlich und sympathisch. Und ich hoffe, auch Creaks ist genauso charmant wie der Rest der Amanita-Spiele. Das wäre ziemlich dobre. Dann am Tag darauf, am 23. Juli, erscheint Carrion, ein 2D-Actionspiel, in dem wir ein Tentakelmonster steuern, das aus einem Untergrundlabor ausbrechen muss. Da zerfetzen wir Wissenschaftler in der Luft, da lauern wir in Lüftungsschächten, da wachsen wir immer mehr, bekommen neue Fähigkeiten und tauchen die Umgebungen in rotes Pixelblut. Das Spiel kommt für PC, Xbox One und die Switch und wird im Microsoft Game Pass enthalten sein. Ebenfalls am 23.07. Crysis Remastered für die Switch. Da frage ich mich, kann die Switch Crysis in schön und flüssig? Ich bin gespannt und auch ein Tick skeptisch, auch wenn das Urspiel nun schon 13 Jahre alt ist, es ist legendär fordernd für jegliche Hardware und es soll ja nun auch irgendwie ein bisschen hübscher aussehen als Remastered-Version. Die sollte, also die aufgehübschte Version von Crysis, diesen Sommer auch noch für alle anderen Plattformen kommen, also PC und Konsole, aber das User-Feedback auf die ersten Screenshots war dann so mau, dass sich Crytek entschied, den Titel für den PC und die Konsolen etwas länger im Backofen zu lassen. Bin gespannt, was es für die Switch-Version bedeutet. Am 25.07. kommt auch noch eine Remastered-Version, und zwar die von Destroy All Humans. Sie kommt für PC, PS4 und Xbox One. Das ist die Neufassung eines 2005 für PS2 und Xbox erschienenen Actionspiels, damals von den Pandemic Studios. Die haben später so wie Mercenaries oder dieses Saboteur-Open-World-Spiel gemacht. Man sorgt dabei als Alien mit allerlei Waffenfähigkeiten und einer fliegenden Untertasse für Chaos in offenen Spielarealen. Das war damals jetzt nicht gerade das Hammer-Spiel, sondern eher mittelmäßig. Ich wundere mich ein wenig, warum es gerade hierzu ein Remake braucht, aber hey je, mich fragt ja keiner und jetzt gibt's dieses Remake. Mal schauen, wie sie es schlägt. Dann haben wir am 28. Juli ein angenehm eigenwilliges Spiel, vertrieben von Focus Home Interactive, wo angenehm eigenwillige Spiele hingehören. Otherside, ein Rundenstrategiespiel für PC, Xbox One und PS4. Das ist angenehm schräg. Otherside, geschrieben mit C. Darin lenken wir eine Gruppe von sogenannten Töchtern des Geistes des größten Kriegers. Also jedenfalls diese Gruppe von weiblichen Kämpfern, die lenken wir in Schlachten gegen allerlei Albtraumkreaturen in einer Paralleldimension. Das Ganze ist in Schwarz-Weiß gehalten. Nur die Farbe Rot gesellt sich noch dazu. Und spielerisch erinnert das an Spiele wie Final Fantasy Tactics mit einem Schachbrettspielfeld und einem Rundenkampfsystem. Von all diesen Spielen ist Otherside halt in Sachen Optik allemal das Denkwürdigste. Es bleibt halt die Frage, ob das auch spielerisch gelungen ist. Eine Switch-Fassung soll dann später dieses Jahr folgen und ich hoffe, Focus hört nie auf, schräge Spiele zu publishen. Am 29. Juli kommt dann auch noch das neueste Spiel von Obsidian für PC und Xbox One raus. Und da das Studio inzwischen von Microsoft gekauft wurde, dürfte das auch im Game Pass landen. Das neue Spiel heißt Grounded und Achtung, ist kein Rollenspiel, sondern eine dieser Survival-Sandboxen mit Crafting-Systemen. Eines dieser Spiele, wo man zunächst Bäume fällt, um aus Ästen simple Waffen zu bauen, um peu à peu bessere Ausrüstung herzustellen, um eine Basis zu bauen und die Spielwelt weiter zu erkunden. Und natürlich gibt's auch Koop. Der Clou an Grounded, das Szenario versetzt euch praktisch in den Film Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ihr spielt also einen Winzling, der Grashalme statt Bäume fällt, der Milben verkloppt und sich vor Spinnen und Ameisen fürchten muss. Und weil das Szenario auf einem Vorstadtrasen spielt, liegen überall auch riesenhafte Spuren menschlichen Lebens rum. Cola-Dosen, Rasensprenkler oder Spielzeug. Wer weiß, vielleicht reicht dieses Szenario ja, um dem abgedroschenen Survival-Sandbox-Genre noch ein bisschen was Neues abzugewinnen. Am 30. Juli kommt dann Yakuza Kiwami 2 für den PC und die Xbox One. Das ist ein bereits für PS4 erschienenes Remake von Yakuza 2, das auch nur dazu mal für die PS2 erschienen ist. Und es ist vor allen Dingen mehr Yakuza. Man spielt, wie immer, Kiryu Kazuma, den japanischen Mafiosi mit den stählernen Fäusten und dem goldenen Herz. Und es gibt hier die gewohnte Mischung aus Krimi-Drama, aus Beat'em-up, aus kompakter Open-World, aus zahllosen Nebenaufgaben und Minispielen und Lebenssimulationen und einer gerüttelten Prise Absurdität und Nippon-Nonsens. Das Remake ist technisch übrigens ein wirklich ordentliches, denn das Spiel wurde praktisch komplett neu programmiert auf Basis der allerneuesten Engine des Entwicklerteams. Und auch hier sind die Xbox und Windows 10 Fassungen in Microsofts Game Pass mit enthalten. Könnt ihr also mal reinspielen, falls ihr die Serie noch nicht kennt. Es ist nicht der ideale Startpunkt, aber so oder so lohnt es sich, zu Yakuza zu finden. Ich finde, sie ist eine der besten Spiele-Franchises überhaupt da draußen. Kein Scherz, keine Untertreibung. Yakuza muss man mal gespielt haben. Am 30. erscheint dann für PC auch noch Fight Crab. Und naja, das ist Trash mit Ansage. Das Kampfspiel kommt von Kalappa Games, dem japanischen Indie-Studio, das auch schon das wirre Ace of Seafood verbrochen hat. Das war damals so eine Art Unterwasserspiel im Stile einer Flugsimulation, nur eben mit Heringen und Shrimps, die mit Laserstrahlen gefeuert haben. Und in Fight Crab prügeln sich Krabben. Mit Schwertern, mit Lanzen, mit Nunchakus und einem Physiksystem, einem albernen, total weirden, seltsam animierten Physiksystem. Das sieht total chaotisch, total janky, das sieht total dumm aus, aber auch irgendwie faszinierend. Ich frage mich, ob das Trash mit Ansage ist oder ob das am Ende vielleicht sogar Spieltiefe bietet. Ich bin verwirrt, aber auch gleichzeitig fasziniert. Am 30. kommt dann auch noch Liberated für den PC. Das 2D-Action-Adventure ist bereits seit Juni für die Switch draußen und lässt euch, naja, einen Cyberpunk-Noir-Thriller erleben, der rein spielerisch recht gewöhnlich daherkommt. Halt 3D-Grafik, aber 2D-Gameplay in der Seitenansicht. Man läuft umher, schießt auf Gegner, hüpft und klettert. Allerdings ist der Look des Spiels wirklich eindrücklich, in Schwarz-Weiß gehalten und mit einem konsequenten und echt stilsicheren Comic-Stil, der auch wirklich schön durchgezogen wird, inklusive der als Buchstaben ausgeschriebenen Soundeffekte und der Comic-Panels, also dieser weißen Rahmen, in denen sich sowohl Handlung als auch Action abspielen. Nice, da werden Erinnerungen an Comic-Zone wach. Zuletzt haben wir dann noch Fairy Tail für PS4, Switch und PC. Das Rollenspiel von Gast basiert auf dem gleichnamigen Manga oder auch der Anime-Reihe Fairy Tail. Tail wird hier T-A-I-L geschrieben. Und die Vorlage, die ich jetzt nicht weiter kenne und die man wahrscheinlich schon mögen sollte, um mit dem Spiel warm zu werden, die wird hier in einem recht traditionellen JRPG verwurstet. Man gründet eine Gilde, man heuert Abenteurer an, da gibt es 16 bekannte Charaktere zur Auswahl, man erledigt Aufträge, man verbessert Skills und Ausrüstung, man erkundet Gegenden, man kämpft in Rundenkämpfen, man zündet fetzig inszenierte Spielangriffe, man hat es mit einem sehr altmodischen Charakterdesign bei den Mädels zu tun, naja, Fairy Tale. Jetzt habe ich den Namen auch mal gehört und werde ihn bald wieder vergessen haben. Das war es mit den Releases. Das ist doch eine ganz nette, irgendwie hübsche Mischung, oder? Wie schön, dass das Sommerloch sich mal für eine Weile geschlossen hat und wie schön, dass ich jetzt bald in den Feierabend kann. Ich wünsche euch dann ebenfalls ein entspanntes Wochenende, ein paar sonnige Sommertage und viel Spaß mit euren Games, mit euren Freunden, mit euren Hobbys und unseren Podcasts. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid und schön, dass ihr unser Projekt so famos unterstützt. Das Magazin kehrt dann in 2 Wochen zurück. Bis dahin.